So, jetzt seid ihr endlich richtig beim Action Intelligence Podcast von der Donau mit Martina und Franziskos Kyriakopoulos von 7lytics. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur ersten Folge unseres Action Intelligence Podcast. Mein Name ist Robert Weber, meine Rolle im Podcast ist, ich bin der Moderator und die eigentlichen Gastgeber sind Franziskos Kyriakopoulos. Hallo Franziskos.
Ja, hallo.
Und Martina Kyriakopoulos. Hallo Martina.
Hallo.
Action Intelligence Podcast bei 7lytics. Martina, erklär uns kurz, was ist 7lytics?
Also 7lytics ist ein Startup, mittlerweile schon seit 8 Jahren. Wir machen angewandte künstliche Intelligenz und setzen sozusagen Business Use Cases um. Also nicht diese nicht greifbare KI, sondern KI, wie sie wirklich im Businessleben hilfreich sein kann.
Real Use Cases.
Real Use Cases.
Jetzt heißt der Podcast, es gibt ja unendlich viele AI-Podcasts, ne? Und du hast jetzt gesagt, ich will, dass das Action Intelligence Podcast heißt, also AI irgendwie auch und Podcast, aber nicht AI im Sinne von Artificial Intelligence, sondern Action Intelligence. Habt ihr euch das ausgedacht oder wie kam dieses Action Intelligence Thema?
Ja, das hat so, da gibt es eine Story dahinter, ein Erlebnis. Wir waren bei einem Drogerieunternehmen in Deutschland und haben das dargestellt. Also wir haben gezeigt, wie man eben durch solche Netzwerke, wo was gemeinsam verkauft wird in den Filialen, erkennen kann, welche Muster es gibt und wie man das gestalten soll. Und das war für mich so ein bisschen ein Aha-Erlebnis, weil dann ist die Data Mining Abteilung des Unternehmens, die hatten schon eine Data Mining Abteilung, die haben schon einiges probiert und die haben auch gesagt, sagt uns doch bitte, was wir tun sollen. Ja, also nicht Erkenntnisse und Forecast und so. Sagt uns, was wir tun sollen. Wir wollen handeln. Wir wollen eine Handelsempfehlung, eine Unterstützung. Und das halt klingt im Englischen mit Action besser, finde ich. Wir haben auch in Österreich eine
Handlungsleitfaden bei Franziskos Kyriakopoulos.
Ja, wir haben in Österreich auch Action Heroes, die weltweit berühmt geworden sind. Und ich glaube, das ist es ja. Wir wollen ja in dieser komplexen Umgebung des alltäglichen Geschäftes einfach eine Unterstützung, die uns sagt, du könntest das tun.
Seid ihr dann, Martina, Technologen oder seid ihr Business Case Entwickler oder seid ihr einfach externe Entwicklungsabteilung? Wie definiert ihr euch, wenn so ein Kunde sagt, wir wollen in Action kommen, wir wollen, dass wir ins Handeln kommen, sagt uns, wie wir handeln. Was ist dann eure Rolle?
Ja, wir übersetzen quasi von diesem ganzen Data Science und was da rauskommt bei den Machine Learning Ergebnissen, das übersetzen wir in Handlungsempfehlungen. Ja? Also wir sagen ihnen, was sie tun sollen. Also im Handel wäre das jetzt zum Beispiel, kauft von dieser Ware so viel ein, verkauft sie dort und dort weniger und bewerbt diese Produkte gemeinsam. Also wir übersetzen dieses Data Science Problem im ersten Schritt in ein Business Problem und übersetzen dann auch, was das Machine Learning ausspuckt, was sie tun sollen, weil man muss ja was anfangen können mit den Ergebnissen.
Also ihr bringt sie in die Handlung, ihr seid Voraussetzung für die Handlung.
Wir regen an zur richtigen Handlung, ja.
Und jetzt machen wir ganz kurz in der ersten Folge eine Vorstellungsrunde. Wer bist du und was machst du bei 7lytics, Franziskos?
Genau, ich bin der Mitgründer und Geschäftsführer. Ich habe einen technischen Hintergrund, habe in der Komplexitätsforschung meine ersten Erfahrungen mit Data Science gemacht, vor etwa 15 Jahren. Bin dann auch Data Scientist geworden. Mittlerweile ist meine Aufgabe, die Probleme der Kunden zu erfassen und zu schauen, wie wir eben mit Action Intelligence diese lösen können.
Und Martina, was ist deine Rolle?
Meine Rolle ist vorrangig Marketing. Also ich bin dafür da, dass das ganze Technische auch greifbar wird für Kunden und habe auch eine Controlling-Funktion im Hintergrund. Aber die Hauptaufgabe liegt auf dem Kommunikations-.
Das war also deine Idee mit dem Podcast?
Jein.
Sehr schön. Kunden, lass uns mal, bevor wir jetzt ins Allgemeine runtersteigen. Lass uns mal einen aktuellen Kunden-Use Case. Ihr habt jetzt mit der Rail Cargo, mit der ÖBB was gemacht. Das ist groß durch die Presse gegangen. Erzählt mal ein bisschen, Franziskus, was wollte der Kunde und was habt ihr für eine Lösung für ihn?
Genau, also die Rail Cargo Austria ist eine Gesellschaft, die zur ÖBB, das ist in die österreichischen Bundesbahnen, gehört. Und der Bedarf ist der, dass die genau planen müssen, wie viel Güter, wie viel Tonnen von Gütern und wie viel Einzelwagen wird durch das österreichische und europäische Bahnnetzwerk transportiert. Mhm. Da reden wir jetzt nicht um kleinteilige sozusagen Gütermengen, sondern wir sind wirklich in großen Tonnen und das bedarf einer genauen Planung. Mhm. Und da muss man wirklich wissen, von den ganzen Tausenden von Strecken, die es gibt, wobei man muss gleich sagen, Linz, unsere schöne Stadt hier, ist einer der wichtigsten Knotenpunkte in diesem Netzwerk, auch wegen der Stahlindustrie. Sie müssen einfach genau wissen, wie viel wird transportiert werden. Und das ist die Aufgabe.
Sie müssen in die Zukunft schauen.
In die Zukunft, natürlich, ja.
Und wie schafft ihr das, in die Zukunft zu schauen?
Naja, da kommt eben künstliche Intelligenz ins Spiel und das, was wir am häufigsten in den letzten Jahren umgesetzt haben, nämlich Demand Forecasting. Das heißt, eine Prognose, eine Zeitreihenprognose auf einem Bahnnetzwerk, wie viel Güter werden zwischen jedem Bahnknoten transportiert.
Das stelle ich mir super komplex vor, weil das Bahnsystem selber ist ja schon super komplex in sich. Und jetzt noch eine Demand Forecasting auf dem Bahnsystem. Erzähl ein bisschen, wie seid ihr dazu gekommen?
Ja, also du hast absolut recht, es ist komplex. Wir sind historisch drauf gekommen, weil wir haben einen gleichen Use Case auch in Deutschland schon umgesetzt mit der Deutschen Bahn.
Das kann ich mir nicht vorstellen mit der Deutschen Bahn, ganz ehrlich. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ist aber wirklich so, also das geht einige Jahre zurück. Wir wurden damals, waren wir noch ein jüngeres Startup, wir wurden gescoutet. Die Deutsche Bahn hat in Berlin die DB Mindbox. Mhm. Das ist sozusagen der Startup-Inkubator und wir haben damals sozusagen durch einen Pitching-Prozess haben wir den Auftrag erhalten, das umzusetzen. Das haben wir auch einige Zeit gemacht und da haben wir natürlich…
Dann haben Sie aufgehört, oder?
Ja, es gibt verschiedene Komplexitäten in diesem Konzern und eigene Firmen natürlich auch, die das machen, aber es wurde umgesetzt und es war sehr spannend für uns auch als Learning, weil, wie du richtig sagst, es ist komplex. Das ist nicht einfaches Demand-Forecasting, wo ich sage, wie viele Produkte werde ich in einer Filiale oder in einem Online-Shop verkaufen, sondern das ist diese Netzwerkarchitektur dahinter, also alle diese Bahnhöfe und Relationen und dann
Menschen, die da
Kunden, die Güter bestellen, ja. Den Dieselpreis, der sozusagen für Unternehmen auch entscheidend ist, ob sie jetzt auf der Bahn transportieren oder mit dem LKW und all diese Faktoren. Also es ist eine Mischung aus Komplexität und KI.
Und wie seid ihr da rangegangen? Erklär's in zwei, drei Sätzen nur.
Wir wollen nicht also so tief gehen. Man muss schon einfach anfangen mit einfachen Modellen.
Was heißt einfache Modelle?
Ja, also so statistische Modelle oder regelbasierte Modelle oder einfache Zeitreihenmodelle. Sehr schnell sieht man, dann kommt man nicht sehr weit damit. Und dann ist es so, dann wird es immer komplexer und komplexer. Man tut immer mehr Informationen in das System rein. Ja, Informationen über die Bahnhöfe, Informationen über die Güter, die transportiert werden, externe Faktoren, zeitliche Faktoren und man baut ein sehr komplexes Forecasting-System auf, welches schlussendlich dann genauer ist.
Martina, wenn du so ein Projekt hast, das hat ja auch ganz viel mit den Menschen in diesen Unternehmen zu tun. Wie bereit sind die, sich davon überzeugen zu lassen, von so einem Modell, von dieser AI, die ihnen dann hilft?
Ja, in erster Linie sind sie natürlich offen für neue Dinge. Auf der anderen Seite sind sie aber natürlich sehr mit Vorbehalt behaftet, weil sie ja immer auch Angst haben, dass etwas eine bessere Lösung liefert, als sie bisher selbst erzielt haben. Ja, und da fühlt sich jemand dann auch schnell ersetzt oder bevormundet von einer Software oder einem externen Experten.
Und wenn du so schaust, Supply Chain, wir hatten jetzt Lieferengpässe, Krisen, dann steht ein Schiff im Suezkanal quer. Die Komplexität in den Supply Chains nimmt immer mehr zu. Man will wieder raus aus dieser Komplexität, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man einen Ausweg findet aus dieser Komplexität im Moment. Wie kann da so ein Machine Learning AI Tool helfen, die Komplexität zu reduzieren, Franziskus?
Ja, also du hast recht, es gibt auch Sachen, die kann man eben nicht prognostizieren. Also das Beispiel mit dem Schiff im Suezkanal, keine KI kann das voraussagen und niemand, und dann stehen weltweite Supply Chains. Was wir probieren mit Action Intelligence ist es eben, den Menschen so einfach wie möglich zu machen, und es ist eine Hilfe, weil stellen wir uns das einfach pragmatisch vor, wenn unser Job ist, diese ganzen Bahnstrecken oder auch wenn ich im Handel bin, Produkte in 1000 Filialen zu allokieren und zu disponieren. Irgendwann steigt jeder Mensch aus. Mhm. Ja, also du kannst kein Excel mit 10.000 Artikeln irgendwie herum.
Oh, ich kenne Unternehmen, die können das schon.
Du kennst Unternehmen, die das probieren, aber wie gut es funktioniert, das wird dann unter den Teppich ein bisschen gekehrt, weil es ist also für den Einzelnen, ich weiß nicht, für mich ist das eine Aufgabe, das übersteigt meine geistigen Kapazitäten. Wir Menschen sind gut darin, wenn du sozusagen verschiedene Sachen oder verschiedene Themen angreifst, aber nicht in einem Thema so auf 10.000 Items. Es gibt ja auch diese Theorie, dass man maximal 7 Items in Memory halten kann, ja, und dann wird man ineffizient. Also du kannst nicht mehr als 7 Namen merken, nicht mehr als 7 Themen besprechen. Und da setzen wir an. Wir versuchen also den Menschen, die da ihr Tagesgeschäft umsetzen, durch genaue Prognose und Automatisierung diese langweilige und überfordernde Tätigkeit zu erleichtern.
Wissen Sie schon, dass das langweilig und überfordernd ist, Martina?
Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, Sie haben sich zum Teil damit abgefunden oder es ist Ihre tägliche Routine und wissen eventuell gar nicht, dass die Arbeit auch anders oder vereinfacht zu erledigen wäre. Also ich bin mir nicht sicher, ob die wissen, wie ihre Arbeit tatsächlich ist und wie sie sein könnte.
Ich glaube das nämlich auch nicht. Aber ich glaube, die haben vor 10 Monaten begriffen, dass es ziemlich schwierig wird in Zukunft für sie in ihrem Job. Nämlich da kam sowas, das nannte sich ChatGPT. Und alles redet über ChatGPT, Large Language Models und KI. Wissensarbeit wird sozusagen, sind die ersten, die es betrifft. Wir haben immer gedacht, es sind die Blue-Collar-Worker, die von KI als erste betroffen sind sozusagen. Aber jetzt ist es ganz umgekehrt. Es sind die Wissensarbeiter in den Büros, die betroffen sind von ChatGPT. Ist das ein Thema bei euren Kunden, Large Language Models, dass sie sagen, wir probieren dran rum oder ist das nur ein Hype, den wir da erleben?
Beides ein bisschen. Natürlich ist der Hype gekommen im November 2022. Für uns war das insofern sehr spannend, dieser Hype, weil das Thema KI war auf einmal überall präsent. Wir machen das ja gemeinsam seit 2012, musst du dir vorstellen, also auch vor Sevenlytics schon. Und wir haben schon alles erlebt, also von grober Ablehnung bis warum brauchen wir irgend sowas.
Sind die schon hier mit der Mistgabel vor der Tür gestanden und haben gesagt, raus aus der Stadt oder was?
Ja, nicht so krass, aber wir waren im Mühlviertel auch unterwegs, okay. Was hier nördlich ist von Linz.
Schön,
und haben versucht, im Jahr 2012, 2013 KI im E-Commerce oder im Handel, wenn man so will, zu verkaufen. Das ist auf gemischte Reaktionen damals gestoßen. Und wenn du nach 10 Jahren siehst, dass dein Thema, was unser Beruf ist, so präsent ist und dass jeder davon redet, sogar in der Schule damit gehandelt wird, dann ist natürlich spannend. Aber gleichzeitig hast du so eine gemischte Erwartungshaltung, weil wir Menschen tendieren, alles in Hyperbolen dann darzustellen. Die einen glauben, jetzt werden wir alle unsere Jobs verlieren, weil ChatGPT macht alles. Und die anderen sagen, gut, jetzt ist meine Arbeit sehr gemütlich, weil ich
ab auf Kaffee
trinken. Genau. Und so plant sich aber kein Supply Chain Netzwerk, muss man auch dazu sagen. Und wenn wir jetzt ein bisschen das realistisch betrachten, du hast schon recht, man hat früher gedacht, KI wird wie die Roboter die Blue Collars wegtun. Aber der größte Einschlag momentan ist bei Marketing-Automatisierungsprozessen, würde ich mal sagen.
Oh, Martina, das ist dein Feld, Marketing. Mhm. Nutzt du LLMs?
Ja, ich nutze ChatGPT schon, wenn es funktioniert bei mir. Und ich sehe es positiv. Also ich nehme es als Bereicherung für die Arbeit und würde mich da jetzt nicht bedroht fühlen dadurch. Gut, wir leiten jetzt auch keine Kommunikationsagentur. Wir nutzen es für eigene Zwecke.
Kannst du uns mal ein bisschen zerlegen, was ein LLM eigentlich ist? Weil ich glaube, dass das für viele Zuhörer noch so eine Blackbox ist, weil es ist ja eine Sequenz. Ja? Und was kann man mit dieser Sequenz, also ein Satz oder ein Text ist eine Sequenz, was könnte man damit noch machen in der Logistik?
Ja, wie du sagst, das sind Large Language Models, heißen Large Language Models, weil sie auf großen Textmengen trainiert sind auf dem gesamten Internet. Von der Architektur, wenn man so will, ist es einfach so, es kommt eine Textsequenz rein, also der Anfang eines Satzes und dann wird dieser Satz vervollständigt. Das ist das Ganze. Und wie passiert das? Mit einer mathematischen Formel. Das ist diese bekannte Transformer-Architektur 2017 von Google-Researchern damals, die alle nicht mehr bei Google sind, publizieren mit dem Paper Attention is all you need. Und seitdem gibt es verschiedenste Varianten.
Aber nicht unbedingt geeignet für Industrieapplikationen.
Ja, das ist sehr spannend und wir schauen uns aber genau das an. Also wir schauen, was kannst du in der Industrie, in der Logistik, im Handel mit diesen Modellen machen? So, im Teil der Supply Chain ist auch das Marketing. Da kann man natürlich, wenn Texte generiert werden, kann man das ansetzen. Das ist mal der logische Schritt. Aber was uns auch sehr interessiert ist, wie gut kann man das für Zeitreihen zum Beispiel einsetzen? Ja, da sind wir noch nicht so weit. Also da sind die klassischen Machine Learning Algorithmen noch viel mächtiger, weil...
Und Zeitreihen ist ja das Brot und Butter der Industrie.
Zeitreihe ist ein Milliardengeschäft, wenn man sich Handel, Transportlogistik, Produktionszeitreihen, also die Antwort, wie viel muss ich produzieren, wie viel muss ich transportieren und wie viel muss ich im Lager haben, um zu verkaufen? Die Antwort auf diese Frage ist ein Geschäft, welches ein Volumen von mehreren hundert Milliarden weltweit hat. Mhm. Ja? Und das kann man eben mit diesen Machine Learning und Zeitreihenmodellen
lösen. Und die Transformer sind sehr rechenintensiv.
Genau, das kommt auch noch dazu. Also die Transformer funktionieren sehr gut mit Text, auch einige multimodal mit Bildern, ja. Da haben sie auch übernommen. Aber du brauchst ein GPU-Cluster. Und wir wissen jetzt alle, was GPUs kosten. Und das
hast du Nvidia-Aktien?
leider nicht, aber es ist natürlich eine gute Wette, weil das ist jetzt das wertvollste Unternehmen der Welt. Mhm. Und wir schauen, dass wir mit Servalytics sozusagen vielleicht nicht an die Börse gehen, aber dass der Wert des Unternehmens steigt und dass wir über unsere Anteile hier das schaffen.
Auf Sonnendeck, über Servalytics. Ja. Sehr, sehr schön. Okay, du hast jetzt mal Transformer. Ist das was, sollen sich Kunden damit beschäftigen, rumspielen, ausprobieren, aber das andere nicht vergessen?
Ja, also man soll es, und das wird auch gemacht, man soll sich damit beschäftigen, auch fachlich. Beispiel Bosch hat gesagt, sie wollen den Bosch GPT machen.
DM-GPT.
Jeder. Ja. Spar-GPT, vielleicht Rail-Cargo-GPT, das wird es alles geben oder wird versucht werden. Man muss aber auch die Schwachstellen dieser Technologien nicht außer Acht lassen, also Transformer-Modelle und Sprachmodelle halluzinieren. Mhm. Das weiß wie jeder, der ChatGPT eine faktische Frage gestellt hat, weiß, dass die Antwort manchmal unrichtig ist. Mhm. Und man soll es ausprobieren. Wir helfen sehr gerne dabei, weil das ist auch Teil unseres Offerings und schauen, dass man sozusagen diese Modelle auch so tunt, dass sie richtige Antwort geben.
Lass uns mal zurück zu eurem Kernbereich gehen. Ich würde gerne mit euch drei Use Cases mal rausarbeiten, wo ihr sagt, da ist unsere Hauptdomäne, da kennen wir uns besonders aus. Magst du mal anfangen, Martina?
Gerne. Also unsere drei Haupt-Use-Cases sind zum einen das Demand-Forecasting, zum zweiten die Recommender-Systeme, also die personalisierten Empfehlungen und das dritte wäre das Predictive Maintenance.
Jetzt lass uns erstmal nochmal beim Demand-Forecasting bleiben. Lass uns das mal mit einem Handelsunternehmen durchspielen. Ja. Ich glaube, das ist allen am zugänglichsten, als wenn wir jetzt Rail Cargo machen und Stahl und so.
Ja.
Wir haben ein mittelständisches Handelsunternehmen, die betreiben ein Logistikzentrum, die versorgen 100 Filialen. Und was machen die? Keine Ahnung, Schuhe. Schuhe handeln die.
Ja.
Wie kann ich dort ein Demand-Forecasting aufsetzen?
Genau, schön, dass du die Schuhbranche und vielleicht insgesamt die Fashion-Branche erwähnst. Ja,
oder Fashion, genau.
Das Erste, man muss sich anschauen, wie verlaufen da die Einkaufs- und Dispositionsprozesse. Mhm. Das ist ein bisschen anders als bei Fast-Moving Consumer Goods, wo du jeden Tag die Ware nachliefern musst. Dort wird mit einer gewissen Vorlaufzeit, die kann auch mehr als ein Jahr sein, die Ware mal eingekauft. Warum? Weil die Hersteller machen eine Kollektion und sagen, liebe Retailer, das ist unsere Kollektion, wir bieten das in diesen Größen an, wenn wir jetzt bei Schuhen sind und das ist die Bandbreite der Farben und Stile und so weiter und so fort. Das wird dann eingekauft mit einem gewissen Einkaufsbudget und da haben wir schon vom Business her dieses gebundene Working Capital. Mhm. Ja? Das heißt, die Ware wird eingekauft, kommt in ein Zentrallager oder wird bestellt einmal. Ja? Monate später wird sie dann ausgeliefert und noch etwas später kommt sie in die Filiale. Und wenn man jetzt sagt, man fängt dort an, dann muss man schon mal eine sehr langfristige Prognose machen, was wird denn in 12 bis 18 Monaten
gekauft
trendy sein. Ja? Da geht man noch nicht auf den einzelnen Artikel, weil den kennt man noch gar nicht. Man hat keine Ahnung, wie der Hersteller sozusagen die Artikel benennt, oder? Aber man geht auf Trends, man geht auf Farben, man geht auf Größe und Warengruppen natürlich. Ja? Weil Sneakers haben eine andere Dynamik als High Heels, sage ich jetzt. Und das ist mal der Long-Term-Vorgang.
Wenn ein Instagrammer da einen besonderen Sneaker trägt, dann hast du ein Problem.
Ja, das kommt auch nicht 18 Monate zuvor. Das sehen wir wieder beim Marketing und Social Media. Wie geht man mit dem? Das kannst du nur kurzfristig aufsetzen, weil wir sehen diese Trends. Ja. Oscar-Verleihung oder sonst irgendwas, und das hat schon mittlerweile eine Dynamik. Und wenn wir jetzt an TikTok denken, noch schlimmer, ja, das kann innerhalb von Stunden kann ein Trend ausgelöst werden.
Ich fand das damals bei TikTok, das sollte doch verkauft werden, da sollte doch ein Amerikaner einsteigen. Ja. Das wollte doch damals der Trump, dass da ein amerikanisches Unternehmen reinkommt. Und da wurde immer spekuliert, dass Walmart damit reingeht. Das wäre gar nicht doof gewesen, als Walmart so eine Plattform zu haben, weil da siehst du ja die Trends als erster.
Natürlich, und du kannst sie auch bestimmen.
Ja, genau.
Also es gibt ja das Sprichwort, die beste Zukunftsprognose ist, wenn man die Zukunft selber gestaltet. Ja. Ja, und das ist sozusagen der Beginn. Wenn du die Ware schon eingekauft hast, dann musst du sie auch verkaufen, und da geht es darum, dass du sagst, okay, wie bringe ich die an die verschiedenen Filialen? Weil was wir auch sehen im Fashionhandel ist, das ist ja auch ein Netzwerk. Ja? Also, und da wird auch Ware von, ich sage jetzt, dem Schuhgeschäft Linz nach Wien transportiert. Warum? Weil hier wird es nicht verkauft, dort schon. Mhm. Und dann denkt man sich, ja, dann sollte man es hin und her fahren mit dem LKW, was vielleicht nicht so toll ist für die Umwelt. Und wenn man aber genauer, jetzt sagen wir kurzfristig, prognostizieren kann, diese Schuhe habe ich hier im Lager, diese werde ich verkaufen oder nicht, dann kann man besser das einplanen. Beziehungsweise man kann es beeinflussen mit dem anderen Use Case, den wir umsetzen, nämlich das personalisierte Angebot.
Jetzt lass uns mal in das Modell einsteigen. Was für Daten nutzt ihr dann dafür, für diese Forecasting?
Ja, also
jetzt hupen die hier auf der Brücke.
Ja, ja, wir sind neben der Autobahnbrücke in Linz.
Direkt am Hafen. Ja.
Direkt am Hafen, im Tech-Hub sozusagen von Linz. Die Grundlage sind diese ERP-Daten, also Bewegungsdaten. Was wurde verkauft? Wie viel habe ich?
Historische Daten.
Genau, historisch. Ja. Was habe ich im Lager? Welche?
Kundenkarten.
Aber auch Kundenkarten, wenn vorhanden, haben nicht alle. Marketingaktionen sind extrem wichtig. Und weil du jetzt den Schuhhandel erwähnt hast, da gibt es auch regionale Unterschiede. Es gibt zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel, in Österreich gibt es das Magazin Woman. Mhm. Machen jetzt keine Schleichwerbung, aber es ist so, die machen den Woman Day. Mhm. Martina kann eh darüber erzählen. Und dann gibt es sehr
viele... Warum die Martina? Du musst dich auch da informieren.
Weil es ein Woman Day ist. Okay. Ich kenne es aus der Datenanalyse mittlerweile. Naja, und wenn es da diese Aktionen gibt, die es zweimal im Jahr gibt, dann geht der Absatz im Schuhhandel 80% drauf. Wenn man diese Information nicht ins Modell reinbringt, dann wird man an den Tagen 80% daneben liegen und wird out of stock sein und den Umsatz verlieren. Mhm. In Deutschland sind diese zwei Tage egal, weil es gibt das Magazin nicht.
Okay, jetzt hast du diese ganzen Daten, aber wie prognostizierst du jetzt in die Zukunft?
Naja, das ist die Kunst des Machine Learnings. Das Machine Learning Modell oder die Modelle lernen sozusagen zu generalisieren.
Kontinuierlich.
Genau. Sie lernen, er beginnt damit, also am Anfang ist es alles zufällig und dumm. Mhm. Und dann gibst du ihm Beispiele und du sagst, okay, dieser Schuh mit dieser Farbe und von dieser Marke wurde im Store in Linz so und so verkauft. Wenn das so ist, dann wird er in den nächsten Wochen werden zwei Paar davon verkauft oder ein Paar.
Warum? Warum kommt er zu dem Ergebnis?
Nein, du gibst ihm Beispiele, ja, und du lässt ihn aber gleichzeitig schon mal eine Prognose machen. Wenn jetzt zwei Paare verkauft worden sind und das Modell gleich zwei Paare sagt, passt, dann wird nichts verändert intern in seinem künstlichen Gehirn. Mhm. Wenn es aber einen Fehler macht und er sagt, nein, wird nicht verkauft, dann liegt er um zwei falsch oder S, ist neutral, und dann verändert sich sein Gehirn. Und dann lernt er, okay, ich sollte da höher prognostizieren. Und so kann man das vielleicht ein bisschen, wie wir unseren Kindern Sprache beibringen, so ähnlich. Man versucht immer die nächste Sequenz. Das ist ähnlich mit den Transformern wieder. Man kriegt einen Input von der Vergangenheit, versucht die Zukunft zu prognostizieren.
Aber es wird doch mehr in Linz verkauft als in St. Pölten.
Das sagst jetzt du, es kommt aufs Geschäft drauf an. Ja. Vielleicht gibt es St. Pölten niederösterreichische Schuhgeschäfte, die vollziehen. Aber ich weißt, auf was du hinausschaust, man muss eben auch Metadaten reinbringen.
Genau. Studentisches Milieu, genau. Umsatz, Bruttoverdienst, whatever.
Ja, natürlich. Es ist was anderes, wenn du in der Kärntner Straße in Wien, in der Luxusstraße dort ein Schuhgeschäft hast, wird auch ein anderes Klientel vermutlich kommen und andere Schuhe kaufen, als du jetzt vielleicht
Aber das kannst du ja bis zum Ende treiben. Da kannst du ja jeden Metadatenfaktor reinbauen.
Das ist richtig, aber das Modell sagt uns, also, oder bestimmte Modelle sagen uns, was ist relevant und was ist irrelevant. Und das ist etwas, das wissen wir a priori nicht. Das müssen wir testen.
Jetzt machen wir mal, gehen wir vom Macho Franziskus vom Women Day zu dir, Martina, weil ich muss das dich nochmal fragen. Welche Rolle spielen jetzt die Recommender in diesem System? Welche Rolle können die in diesem Modell für einen Ausschlag geben?
Naja, wenn ich als Unternehmen, sagen wir, ich bin Händler und ich empfehle meinen Kunden ja gezielt bestimmte Artikel, hat das ja dann auch auf den Bedarf einen Einfluss. Und wenn ich das auch schon mit einkalkulieren kann, was ich empfehle und inwiefern diese Empfehlungen auch diese gewünschte Handlung beim Kunden auslösen, nämlich den Kauf von gewissen Artikeln im Verbund oder auch einzeln, dann kann ich ja auch den Bedarf viel besser planen und kann auch gezielt anbieten, wenn ich Ware habe, die zum Beispiel überschüssig ist, wo ich noch viel Bestand habe, dann erhoffe ich mir vielleicht durch gezielte Produktempfehlungen, dass ich diesen Überbestand abbauen kann oder gewisse Waren, auf denen man halt vielleicht noch sitzen blieb oder die man mit anderen gemeinsam vermarkten möchte, um sie zu pushen. Also insofern beeinflusst das auch den Warenbedarf und das Demand Forecasting für die einzelnen Artikel.
Jetzt gucken wir immer aus einer Verkaufsstrategie. Wir könnten ja auch aus einer Logistikperspektive denken und sagen, wir brauchen Lagerplatz, weil da kommt neue Ware aus Italien. Jetzt müssen wir sozusagen recommenden, dass die alten Fila-Schuhe rausgehen. Sozusagen, also nicht nur auf der Verkaufsschiene, sondern aus der Logistikschiene. Wie schwer fällt euren Unternehmen da, Business Cases auch anders zu denken? Also nicht nur zu denken, ich verkaufe mehr, sondern ich spare Kosten in der Logistik, mache den LKW voll, habe mehr Lagerfläche, musste weniger Lagerfläche anmieten, keine Ahnung.
Ja, also zu Beginn, als wir angefangen haben, haben wir das von der sehr abstrakten Seite gesehen. Alles machen wir eine genaue Prognose, das passt, wenn die Metriken optimal ist, wenn die Abweichung so gering wie möglich ist. Wir haben aber seit der Gründung so viele Handels- und Logistikunternehmen behandelt und Datensätze gesehen und mit diesen Menschen auch uns ausgetauscht, dass wir auch diese ganzen Business-Probleme erfahren haben. Und du hast recht, man kann das auch von der anderen Seite sehen. Das ist ja, und je nachdem, mit welchen Personen man hier spricht, ja, haben die andere Probleme. Weil der Store-Manager will, dass seine Filiale gut läuft, dass er die richtige Ware hat. Aber der Supply-Chain-Manager muss schauen, dass er insgesamt das Zentrallager auf dem richtigen Niveau hält, dass man da nicht zu teuer ist, dass man sozusagen die Flüsse vom Zentrallager in die Filialen, sage ich mal, smooth verlaufen und dass ich eben nicht zu viel Ware hin und her schieben muss.
Also und mit wem sprichst du dann als erstes?
Das ist ein bisschen unterschiedlich, weil wir eben mehrere bedienen können. Also der Supply Chain Manager ist eine zentrale Figur, aber auch der Einkauf, weil wir haben ja gesagt, im Fashionhandel zum Beispiel ist diese Vorlaufzeit. Ja? Und wir sehen, dass in einem Unternehmen muss man mit all diesen Stakeholdern spielen. Ja? Und vielleicht auch ergänzend zu diesem Effekt mit dem Recommender-System, das ist extrem wichtig, weil das ist so eine Feedback-Schleife. Mhm. Ja? Der Handel macht es ja eh. Also es gibt ja nicht umsonst diese 20%, 30%, 50% Sale-Aktionen dann am Ende der Saison, weil die auch sehr saisonal denken. Das ist anders im Lebensmittelhandel, da habe ich das weniger, habe ich andere Aktionen. Und daher muss es sozusagen diese Kommunikation und diese Feedback-Schleife geben, weil die Ware, die nicht weitergeht, muss ich bepreisen, damit sie eben nicht vernichtet wird, ja, was ja umweltschädlich ist. Und das heißt, verschiedene Personen müssen miteinander kommunizieren. Wir versuchen das in die KI schon einzubauen, also diese Effekte abzubilden.
Wie akkurat ist euer Modell? Das wird ja am Ende entscheidend sein, ob sie dir eine Überweisung geben oder nicht.
Genau, das ist die wichtigste Frage. Wie genau ist das Modell? Und wir haben das schon mehrmals erwähnt, auch in verschiedenen Folgen. Es kommt drauf an, auf welcher Ebene du die Frage stellst und in welcher Branche ich bin. Ich mag aber nicht diese sozusagen schwammige Antwort geben, weil die Antwort, die wir geben, ist, es ist genauer als alles, was ihr selber machen könnt. Also das Unternehmen plant ja irgendwie, ob das jetzt Excel. Bauch, Bauchgefühl, Excel, vielleicht ein ERP-System, vielleicht haben sie schon selber etwas probiert mit Zeit rein, vielleicht haben sie sogar ein Data Science Team. Das ist sozusagen die Ausbaustufe des Ganzen. Und unser Anspruch ist es immer, dass wir genauer sind als das, was das Unternehmen selber machen kann, und weil sonst gibt es keine Überweisung, wie du sagst. Warum soll ich jemanden bezahlen, wenn er nicht deutlich besser ist als das, was ich selber machen kann?
Ja? Jetzt hatten wir Covid 2020. Wie akkurat war da das Modell noch?
Ja, das war spannend nach Branche. Wir haben gesehen, in der Tiefkühllogistik zum Beispiel waren wir die erste Woche so im März 19 natürlich off.
März 20.
20. Genau, ja. Entschuldigung, danke für die Korrektur. 19. November, März 20 waren wir off, weil der Bedarf nach Tiefkühlware extrem angestiegen ist. Ja, das gab es diese Hamsterkäufe und so weiter. Nach einer Woche hat sich das aber wieder amortisiert. Da gibt es bestimmte mathematische Tricks, nenne ich es jetzt einmal, die man machen kann, damit es sieht, okay, es geht jetzt nicht um die absoluten Werte, sondern um wie viel relativ sich das verändert hat. Im Fashionhandel war das anders, weil da gab es sozusagen basierend auf Regierungsbeschlüsse einen kompletten Lockdown der Geschäfte, also war das ist null. Und da haben wir geschaut, wie möglich ist es, solche Maßnahmen zu prognostizieren. Ja? Das war natürlich sehr schwer, weil wir können nicht in die Regierung hineinschauen. Ja. Du kannst natürlich einen gewissen Zusammenhang zwischen den Fallzahlen und solchen Maßnahmen setzen, aber das bringst du nicht auf den Tag, sondern du kannst nur sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Regierung und ein Staat beschließt, dass wir jetzt sozusagen einen Lockdown hier haben. Zum Glück ist das alles voraussichtlich vorbei.
Lass uns noch den dritten Use Case durchsprechen, nämlich das Heavy Metal sozusagen, Predictive Maintenance im Maschinen- und Anlagenbau. Jetzt haben wir ganz viel über Handel gesprochen. Sind die da eigentlich offener als die Maschinenbauer, Martina? So Handelsunternehmen für das China? Oder ist es, hält sich da die Waage?
Ach, ich glaube, die Waage teilt sich. Also wir haben sowohl das eine als auch das andere erlebt. Man hat schon oft den Eindruck, dass eher die Industrie hier fortschrittlicher denkt als der Handel. Okay. Handel wirkt ein bisschen träge, wenn man das so sagen darf, was innovative Lösungen angeht. Und ich glaube auch, dass in der Industrie auch vielleicht Lösungen als viel notwendiger erachtet werden als im Handel, weil ein Industriebetrieb steht natürlich schon still, wenn Maschinen nicht mehr funktionieren. Und im Handel denke ich, dass man bisher dachte, dass man auch ohne KI-Lösungen ganz gut durchkommt. Erst wenn die Konkurrenz dann anfängt, da großartig Neuigkeiten auszuprobieren, wird dann vielleicht die Dringlichkeit erkannt. Aber Industriebetriebe, glaube ich, setzen schon auf Lösungen wie Predictive Maintenance.
Ist das ein Margenthema, dass im Handel die Marge so knapp bemessen ist, dass große Invests in sowas nicht getätigt werden?
Beim einen oder anderen Unternehmen schon, aber da muss ich der Martina zustimmen, dass die Industrie hat ja auch sehr viele technische Mitarbeiter. Ja? Da gibt es Ingenieure, KI ist dort auch in der Robotik ein Thema. Also die sind mit der Technik, mit dieser Hardcore, wie du das genannt hast, ein bisschen vertrauter. Ja? Allerdings muss man sagen, dass in den letzten Jahren der Handel schon sich ein bisschen bewegt hat. Früher war das alles brauchen wir nicht. Ja? Vor allem in Österreich ist es insgesamt eine Lebensphilosophie, wenn das Geschäft rennt, braucht man jetzt nichts Neues machen. Letztes Jahr war so im Handelskollegium in Wien, war KI das Hauptthema. Ja? Das hat natürlich auch wieder mit ChatGPT zu tun. Das heißt, es wird mehr drüber gesprochen. Da sind wir aber noch lange nicht da, dass es auch Tag für Tag umgesetzt wird. Ja? Und das hat, ich glaube, Margenfaktoren ist das eine, psychologische Faktoren ist das andere, weil wenn ich KI machen will, muss ich auch ein bisschen Datenanalyse machen und mir schauen, also wir müssen das immer, wir werden immer geprüft, ja, wie gut ist das Modell. Auch du hast uns gefragt, obwohl du uns nichts überweisen musst, jetzt stell dir vor, jedes Unternehmen, wo wir sozusagen diese Lösungen einführen wollen, fragt, wie genau seid ihr. Aber man macht es ungern selber. Also der Store-Manager, der Supply-Chain-Manager und so weiter, auch das Marketing, ja, wird jetzt nicht laufend da sitzen und sagen, okay, wir haben so viel Ware eingekauft, verkauft haben wir das nicht. Natürlich gibt es ein Controlling wiederum, aber nicht in der gleichen Strenge, wie so ein prädiktives Modell umgesetzt wird. Und diese Angst der Überprüfung und der Fehler, das ist auch eine Hemmnis.
Okay. Lass uns noch auf den Predictive Maintenance-Fall kommen. Das ist ja so, das hören wir ja schon seit 10 Jahren, Predictive Maintenance. Ja. Aber so richtig, dass das kontinuierlich gemacht wird und dass das ein State-of-the-Art-Projekt ist oder State of the Art läuft, 24/7, ist es noch nicht wirklich, oder?
Ja, du hast recht, man hört es seit dem Zweiten Weltkrieg. Da haben die Briten angefangen, dass sie schauen, wann müssen wir die Flugzeuge reparieren. Und da gibt es auch diese Bilder mit dem Survivorship Bias, ja, weil sie haben das falsch gemacht. Da, wo die Einschüsse waren, haben sie gedacht, dort müssen sie verstärken. Tatsächlich waren das nur die, die nicht abgestürzt worden sind. Also da gibt es diese Anekdoten auch. Es gibt es schon länger. Es gibt aber auch gewisse Probleme, die Predictive Maintenance sozusagen in dieser Ausrollung hindern. Und das ist die Datenqualität. Mhm. Weil man muss sich das so vorstellen, was brauche ich denn, damit ich das mache? Ich brauche Sensorik aus der Maschine, aus der Steuerung, die mir sagt, wie ist der Zustand der Maschine jetzt und vorher. Ich brauche aber auch Ausfallsdaten, also wann ist ein Fehler passiert, wann ist eine Komponente ausgefallen, wann war Stillstand, wann hat der Roboter aufgehört, sich zu bewegen. Und wenn diese beiden Datensätze da sind und valide sind, okay, dann kann ich es machen. Dann wird das Machine Learning lernen, wie verändert sich die Sensorik und damit es dann kaputt geht. Warum? Weil das ist auch ein cyberphysikalischer Prozess, das passiert ja nicht zufällig, ja. Es wird zu schnell gearbeitet, die Temperatur steigt an und dann geht irgendwas kaputt. Und eben das ist ein großes Hindernis, die Datenqualität. Und natürlich aber auch, dass man hier auch die Menschen ein bisschen Gewohnheitstiere sind und sagen, okay, wir warten das ja so. Das ist unser Wartungsplan. Das machen wir so, das passt. Aber wenn ich das gegenüberstellen würde und sage, wie viele kann ich frühzeitig erkennen, dann beginnt sozusagen dieser Schwenk.
Ich kenne Unternehmen, die haben nur noch Wartungsfenster, die sind so minimal. In Logistikzentren 24/7, 365 Tage, da hast du nur noch ein Wartungsfenster von, keine Ahnung, Viertelstunde.
Genau, und deshalb musst du das prädiktiv machen. Also so, je früher du erkennen kannst, dass da was kaputt gehen wird und dass du die Servicetechniker hinschicken sollst, desto besser.
Und wie schwierig ist diese Datenqualität dann zu heben oder arbeitet ihr mit synthetischen Daten? Gibt es ja auch eine Möglichkeit zu arbeiten. Wie hebt ihr die Datenqualität?
Ja, wir setzen dann auch auf unüberwachtes Lernen, also Anomalieerkennung. Das heißt, du hast die Sensorik. Also wenn du die Sensorik hast, dann kannst du schon von sich aus sehen, okay, da degradiert irgendwas, ich komme aus dem normalen Bereich raus. Ja? Das sagt dir noch nicht genau, wann sozusagen etwas kaputt gehen wird, aber du kannst es verwenden, um so ein Machine Learning System dann zu trainieren. Und was wir machen, wir haben sozusagen ein sehr genaues Datenqualitätsprofil erstellt, wo wir dem Unternehmen sagen können, okay, mit den Daten, die vorhanden sind in der Qualität, sollte man dieses und jenes tun, damit man die Qualität hebt. Ja, da muss das Unternehmen auch ein bisschen mitgehen, dass es sozusagen bessere Messungen macht zum Beispiel. Oder dass die Servicetechniker die Daten richtig eingeben. Das ist auch ein Punkt. Das sind wir wieder bei Menschen.
Das ist jetzt unsere erste Folge und wir sind wie so ein Parforce-Ritt durch so ein paar Themen durchgeritten.
Ja.
Wir werden in den nächsten Folgen nochmal tiefer in einzelne Use Cases reingehen, aber auch in Technologie, also immer wieder abwechseln, in Technologie rein, Kunden einladen und das mit denen gemeinsam anschauen. Was liegt gerade bei euch auf dem Tisch, wenn wir jetzt die Podcastaufnahme aufhören und stoppen? Woran arbeitet ihr gerade, Martina?
An diversen Kundenprojekten. Welche davon wir da jetzt nennen dürfen oder nicht, da bin ich gerade nicht so.
Also wir haben eben Rail Cargo ist ein großes Projekt, wo wir jetzt zum Beispiel schauen, dass das Österreich und europaweit, also das gesamte Netzwerk abgebildet wird.
Außer Deutschland hier.
Ja, auch ein bisschen in Passau ist ein sehr wichtiger Knotenpunkt.
Ja, absolut.
Ja. Es ist also die österreichische Bahngesellschaft darf auch nach Deutschland einfahren. Das ist ein Aspekt. Wir sind im Handel tätig. Wir haben ein großes österreichisches Möbelunternehmen. Aktuell, das dürfen wir noch nicht mal namentlich nennen, aber bald hoffentlich. Und in der Industrie haben wir zum einen in der Medizintechnik mit B. Braun. Da haben wir die Predictive Maintenance von Dialysegeräten prognostiziert. Und jetzt haben wir aktuell einen spannenden Kunden, der in der Intralogistik ist, mit autonom fahrenden Robotern, die sozusagen im Lager von Handelsunternehmen die Waren befördern. Da machen wir auch Predictive Maintenance.
Ihr könnt also gespannt sein auf viele spannende Folgen, die in den nächsten Wochen, Monaten erscheinen. Vielen Dank, Franziskus.
Danke, Robert.
Und vielen Dank, Martina.
Danke, Robert.
So, jetzt ist aber auch endlich Schluss. Bis zum nächsten Mal.